Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1. Die Profis.
Marc, wie wunderbar, dich in Amsterdam zu erreichen, in Room 401.
In Room 401, ja.
Room 401.
Wurde alles durchgestellt hier und funktioniert ganz hervorragend,
das
muss man
ist
sagen.
Irre, nicht? Selbst nach Holland kann man anrufen.
Heutzutage
ist doch aufregend.
Schon, ohne
ich,
Kurbeln, ja.
Ich möchte aber, jetzt brauche jetzt natürlich deinen Rat in einer dringenden Angelegenheit, nämlich ich würde gerne mal in Islamabad anrufen und da nach Hina Rabbani Kaur fragen. Das ist die Außenministerin von Pakistan, die ist 33 Jahre alt, hat Hillary Clinton getroffen und ich dachte, wir sollten uns mal kennenlernen, die Frau Rabbani Kaur, weil ich interessiere mich auch sehr für Diplomatie und Außenpolitik, aber vor allen Dingen ist Frau Rabbani Kaur nun wirklich ein, ja, sag mal, ein Begriff für schöne Frau, für wunderschöne Frau.
Ein Dern vielleicht. Oder
Was sprichst du Plattdeutsch?
Der Kölner würde sagen ein Leckerchen.
Ja, vielleicht sowas.
Ein
Aber glaubst du, dass das die richtige Anmache ist, jetzt in Islamabad anzurufen und zu sagen, du, liebe Hina, bist echt ein Leckerchen?
Könnte funktionieren. Ich würde es aber direkt per Skype machen, weil dann hast du das Bild noch. Also das wäre ja dann noch viel besser.
Ja, aber dann hat die auf der anderen Seite auch meins. Und es ist ja nur nicht so, als müsste man da vor Entzücken zusammenbrechen, wenn man meines Antlitzes gewählt wird.
Das sehe ich aber ganz anders, lieber Jörg. Also da musst du dich aber...
Ich habe das Gefühl, du kannst dich trotzdem nicht so richtig in eine pakistanische Außenministerin einfühlen.
Ach so, das kann natürlich sein. Ja, vielleicht musst du ihr parfümierte Pfeilchen oder sowas schicken, ne?
Ja, wobei, da haben die ja genug Pflanzen dahin.
Aber parfümierte?
Mhm. Also ich schreibe mal was Nettes. Ich schreibe, liebe Hina, mein Freund Marc hat gesagt, ich soll dir mal schreiben und
ja,
deine Skype-Adresse rauskriegen.
Genau, du kannst auch mein Foto beilegen.
Ja, okay, gut. Wir sind aber auch natürlich heute aus Gründen der Wissenschaft beieinander.
Ja, absolut.
Weil Gedanken, zum Beispiel, wenn ich jetzt Ihre Gedanken lesen könnte, wäre ich ja schon einen Schritt weiter. Gedanken von anderen Menschen zu lesen, ist eine verlockende, aber auch erschreckende Vorstellung. Und amerikanischen Forschern ist jetzt vor kurzem offenbar ein Durchbruch gelungen. Sie haben Filme rekonstruiert, die sich vorher Testpersonen angeguckt hatten. Und und da kann man jetzt was dran ablesen, Marc.
Daran kann man, so banal sich das anhört, wirklich ablesen, welchen Film die geguckt haben. Aber man muss sich mal vorstellen, also das ist, wir machen die Sendung ja schon lange, seit 12 Jahren oder so, aber das ist wirklich das Verrückteste, Abgefahrenste, was ich jemals gesehen habe. Und zwar ist die Ursprungsmeldung schon was älter gewesen, von 2006 und dann von 2008. Da haben die Kollegen erstmals veröffentlicht, dass sie Menschen in eine Röhre schieben, so ein MRT, womit man auch Krankheiten erkennen kann, besonders im Gehirn. Und das misst, wie viel Sauerstoff an einer bestimmten Stelle im Gehirn umgesetzt, also verbraucht wird, also welche Stelle gerade aktiv ist, weil an den Stellen eben aus dem Blut der Sauerstoff stärker verbraucht wird. Das hat natürlich keine sehr hohe Auflösung, weil wenn man jetzt einen Film schaut, dann flitzen und blitzen ja die einzelnen Bilder da vorbei. Und die Frage ist, wie könnte man sowas jemals vom Gehirn abgreifen mit so einer Art Brain Squid oder sowas, also irgendeinem Apparat, den man auf den Kopf setzt und der dann auch, wenn er ganz genau hinguckt, wie kann der jetzt aus diesen aufblitzenden Stellen im Gehirn rekonstruieren, was man da gesehen hat. Und dann haben sie es zunächst mal versucht mit Fotos. Also sie haben den Leuten Fotos gegeben. Es waren übrigens sehr oft Testpersonen aus dem eigenen Labor, muss man dazu sagen, weil man teilweise bis zu 4 Stunden in dieser Röhre liegen muss, was wirklich sehr, sehr eng und sehr ungemütlich ist und da auch noch sich immer dieselben Filme zum Trainieren wieder anzugucken, ist also echt lästig.
Das sind aber keine kompletten Spielfilme, sondern so kleine Filmchen.
Also am Anfang waren es nur Fotos, also 1800 Fotos ungefähr und die wurden dann nur eine Zeit lang eingeblendet und man hat dann geschaut, ob man, wenn sie sich dann ein bestimmtes Bild wieder anschauen und man das Messergebnis aus dem MRT bekommt, ob man das messen kann. Und das haben sie dann so lange trainiert, also das Gerät wurde so lange trainiert, die bestimmten Gehirnstellen, die zum Beispiel das Bild, was auf der Netzhaut ankommt, verblüffenderweise, was auch gar nicht logisch ist, auch im Gehirn an benachbarten Stellen nebeneinander verarbeiten, das hinzukriegen und haben dann eine Genauigkeit gehabt, dass wenn man 120 Bilder zur Möglichkeit hatte, wurde das Richtige erkannt mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr um die 85%. Also das war schon mal sehr, sehr gut.
Und was du jetzt sagst... Lass uns das nochmal kurz, Marc, nachvollziehen. Die draußen an dem Gerät gesessen haben, wussten über das, was sie auf dem MRT angeguckt haben, was die drinnen für ein Foto sahen?
Ja, genau, so kann man das sagen. Natürlich war es bei der Trainingseinheit so, dass natürlich alle über alles Bescheid wussten, aber der echte Test, von dem du da gerade zu Recht sprichst, war der, dass sozusagen der, der draußen sitzt, genauer gesagt der, der den Computer bedient, das muss nämlich, das Computerbild besteht nämlich wie in Matrix, nur aus so Pünktchen, also das kann man sich vorstellen, aus lauter roten, schwarzen und weißen Pünktchen, die völlig unentwirrbar, wirklich wie beim Film Matrix, über so einen Bildschirm geistern. Und wenn der Computer das dann eben vergleicht mit den trainierten Daten, also wo hat es im Gehirn aufgeblitzt, als er welches Bild gesehen hat, dann konnte er das richtig zuordnen, das muss man so sagen. Aber der entscheidende Schritt war jetzt der, dass und das ist das ganz Neue, dass die Kollegen jetzt die Zeitdimension mit eingeführt haben und sie haben den Leuten dann ziemlich viele Filme vorgelegt, auch wieder im MRT, die mussten die sich angucken und der Rechner hat jetzt gelernt, welche Gehirnbereiche bei welchem Film aufleuchteten. Nochmal, es handelt sich also nur um irgendwelche Pünktchen, die nicht das Geringste mit einem Gesicht oder mit einem Baum oder mit einem Elefant zu tun haben, die also nur, wenn der Rechner gleichzeitig weiß, was für ein Film das war, das zusammensetzen können. Das Besondere war jetzt aber, und das ist völlig neu, dass man festgestellt hat, dass im Gehirn eben nicht einfach nur die Bilder an sich irgendwie abgebildet werden und verblüffenderweise auch noch eben relativ netzhautnah, sondern dass gleichzeitig auch die Zeit und die Geschwindigkeit und der Ort, wo im Bild sich irgendwas bewegt, abgebildet werden und dass man das eben jetzt auch rausrechnen kann aus diesen Bildern. Und was ich dann gerade eben wirklich mir nochmal angeguckt habe, ist, das waren dann YouTube-Clips, ziemlich viele, Hunderte. Sie haben das aber so hochgerechnet, dass man auch aus ungefähr 1 Million Clips mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit denjenigen rausrechnen könnte, den derjenige gerade anschaut und man weiß eben nicht, welcher es ist. Und das kann man sich ungefähr so vorstellen. Auf diesem YouTube-Clip ist zum Beispiel ein Mensch zu sehen, der ein Gesicht hat und das geht ungefähr so, das waren also immer so 800 Sekunden ungefähr und der macht irgendwas, der redet oder bewegt sich und aus diesem völlig unentwirrbaren Nervenentladungschaos, was da jetzt ankommt, wurde wirklich das echte Bild wieder rekonstruiert. Es ist also nicht einfach nur so, dass man sagt, naja, wir müssen jetzt einfach die Punkte rausrechnen und wenn die und die Punkte ausrechnen und wir eine riesen Rechnerleistung dahinter knallen, dann sagen wir durch einen mehr oder weniger statistischen Zufall, was der gesehen hat, sondern ich habe es mit eigenen Augen gerade eben mir nochmal angeguckt, es kommt wirklich wieder das Bild der Person raus oder das Bild des Elefanten oder zumindest der schwarze Klecks des Elefanten, der da durch die Wüste tapert. Also das ist wirklich atemberaubend und die Forscher hoffen, das sagen sie auch, dass man eines Tages damit wirklich, haben sie selber geschrieben, einen Gedankenleseapparat bauen kann. Das Dumme an der Sache ist bloß, man muss natürlich im Moment immer noch eine große Anzahl von Filmen vorher geguckt haben in dem Gerät, damit das Gerät überhaupt weiß, wie das jeweilige Gehirn das gerade abspeichert. Aber wenn man diesen Schritt dann mal übergehen könnte, dann würde es vielleicht eines Tages in 20, 30 oder 40 Jahren mal klappen.
Gibt es ein Gedankenleseapparat?
Das wäre dann ein echter Gedankenleseapparat. Also um es nochmal zu verdeutlichen, zum Beispiel das Beispiel mit dem Elefanten. Man sieht dann einen Elefanten, der durch eine ziemlich leere Landschaft tapert und auf dem Bild, was rekonstruiert ist, ist ein ziemlich, mehr oder weniger ein schwarzer Fleck drauf vor hellem Hintergrund. Das muss eben zugeordnet werden, zu welchem Bild das am besten passt. Aber mit den Gesichtern habe ich es gesehen, da ist es schon relativ verblüffend, wie genau aus diesem neuronalen Chaos ein Gesicht entsteht.
Also das heißt, wenn die pakistanische Außenministerin Hina Rabbani Khan so ein schwarzen, runden Klecks mit so Haaren drauf vor sich sieht, dann weiß ich, sie denkt an mich.
Das kannst du dir dann wünschen und vorstellen. Und wenn du ihr vorher schon sehr, sehr viele Filme von dir geschickt hast, die sie sich angeschaut hat, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass sie wirklich an dich gedacht
die
hat.
Die kommen alle in den falschen Umschlag und du kriegst auch dann gleich was mitgeschickt.
Vielen herzlichen Dank, da freue ich mich schon drauf.
Dir noch viel Spaß in den Niederlanden.
Nicht? Vielen Dank.
Und grüß Königin Beatrix für den Fall, dass du sie... Nee, grüß Maxima. Die Schwiegertochter, die so gerne geraucht hat, weißt du, wen ich meine?
Aber ich werde darüber nachdenken und die Hörerinnen und Hörer können das ja mit dem Gedankenleseapparat dann aus meinem Kopf rausfiltern und ziehen.
Alles klar, Marc. Mach's gut.
Bis bald.
Das war Dr. Marc Benecke. Radio 1 präsentiert Dr. Marc Benecke als der Herr der Maden. Live am 22.11. im Babylon Berlin Mitte. Mehr Informationen unter www.radio1.de. Die Profis.